Erinnern Sie sich eigentlich noch an die großen Sonderschulden, das große Sonderschuldenpaket, was als Sondervermögen getarnt worden ist? Erinnern Sie sich noch daran, dass damit ausschließlich die Infrastruktur bezahlt werden sollte? Und erinnern Sie sich auch noch daran, wie die CDU die ganze Zeit opponiert hat dagegen und immer gesagt hat, nein, das darf unter gar keinen Fällen sein, dass wir jetzt weitere Schulden aufnehmen. Und kaum waren sie so einigermaßen gewählt, dann noch schnell mit den Stimmen des alten Bundestages eine entsprechende Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht haben, damit das auf einmal möglich ist. Also das, was die ganz explizit in ihrem Wahlkampf ausgeschlossen hatten, dass sie das noch machen, bevor überhaupt die neue Regierung da ist. Diese Sonderschulden, von denen spreche ich gerade. Und jetzt ist das Tolle, es gibt zu diesen Sonderschulden eine IFO-Studie, also von dem Forschungsinstitut IFO, die mal ausgerechnet haben, wie viel davon eigentlich entsprechend eingesetzt worden ist, so wie es versprochen worden ist, nämlich für Investitionen. Und raten Sie mal, was da rauskommt. Da kommt raus, dass bisher bis zu 95% zweckentfremdet eingesetzt worden sind. Bis zu 95%. Bisschen später steht da drin, ja, die Quote kann auch demnächst runtergehen. Jetzt muss man natürlich mal ein paar Fragen nachgehen. Man muss sich jetzt beispielsweise fragen, wieso kommt dafür eigentlich niemand ins Gefängnis? Also ist das nicht eine Sache, wo man sagen würde, das ist doch eigentlich Veruntreuung, oder? Wenn das falsch verwendet wird. Wieso passiert da eigentlich überhaupt gar nichts? Das ist eine der Fragen, die ich in diesem Video mal nachgehen möchte. Aber es gibt noch eine andere Frage, die ich mindestens ebenso spannend finde. Nämlich, wieso gibt es eigentlich keinen Aufschrei bei den ganzen Journalisten? Also sollte man nicht meinen, dass Journalisten darauf jetzt springen müssten und sagen müssten, guck mal her, das ist doch ein riesiger Skandal? Machen die aber nicht. Also wird so ein bisschen berichtet, aber in aller Regel sind auch viele der Berichte eher in der anderen Richtung, dass sie sagen, na, war alles nicht so schlimm und sowas. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und in dem Zusammenhang steht auch die Frage, ist eigentlich so eine Zweckentfremdung überhaupt schädlich? Also es gibt einige, die jetzt sagen, ja, gar nicht so schlimm, ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, dass dieses Zweck entfremdet wurde. Darauf gehe ich nicht so stark ein, aber so ein ganz kleines bisschen auch. Und nun ist es bei solchen ökonomischen Fragestellungen oft so, dass das fürchterlich abstrakt ist. Und es klingt dann irgendwie so, als könnte man das gar nicht verstehen und so. Und deshalb mache ich das einfach mal an einem Beispiel aus dem Alltagsleben deutlich. Da greife ich einfach mal so ein Zitat von Ulf Poschardt auf, der gesagt hat, diese Schuldenbremse aufzuheben, das wäre genauso, wie wenn man einem Alkoholiker Freibier gibt. Und das greifen wir einfach mal auf. Wir brauchen ja nicht gleich mit dem Alkoholiker anzufangen, sondern wir stellen uns jetzt einfach mal so einen Lebemann vor, der einfach gerne säuft und Lokalrunden schmeißt und weiß ich was nicht alles und geht natürlich auch einem Job nach, aber das andere mag er halt auch ganz gern. Aber deshalb ist er halt auch ständig knapp bei Kasse, weil der halt so gerne in Luxushotels übernachtet und eben die besagten Lokalrunden schmeißt. Und dummerweise wohnt er aber in einem Haus, sein eigenes, wo das Dach undicht ist. Dafür hat er natürlich die ganze Zeit chronisch kein Geld, denn das geht für die ganzen anderen Sachen auf. Und nun ist auch schon, weiß ich, seine Kreditkarte ständig überzogen, sein Girokonto ist auch überzogen, also da ist nicht mehr viel zu machen. Das heißt, das Einzige, was er im Alltag eigentlich noch so hinkriegt, ist, dass er noch so notdürftig den Wasserhahn irgendwie wieder flickt, wenn der anfängt viel zu stark zu tropfen und vielleicht, weiß ich, so ein undichtes Fenster, so ein bisschen Kitt reinschmiert und solche Sachen. Aber mehr ist da nicht zu machen. Und der geht jetzt zur Bank hin und sagt, guck mal, ich verstehe das schon, dass das jetzt ein bisschen blöd ist mit meiner Kreditsituation und sowas. Aber das, was ja meinen eigentlichen Wert ausmacht, was ich so habe, ist ja dieses Haus. Und das wollen wir doch nicht verrotten lassen, oder? Also es wäre doch jetzt echt blöd, wenn nur, weil ich so gerne Lokalrunden schmeiße, das Haus verrotten würde. Das wäre ja auch nicht schön, oder? Das wollt ihr doch eigentlich auch nicht. Und das Dach ist doch wirklich undicht und dann regnet es rein und dann wird die ganze Bausubstanz schlechter und so. Könnte man denn da jetzt nicht noch irgendwas machen? Dass wir zum Beispiel einfach mal sagen, wir machen so einen Zusatzkredit, bei dem es nur um überfällige Reparaturen am Haus geht. Und nach einigem Hin und Her sagt dann die Bank, okay, das ist schon ein Argument, das können wir nachvollziehen. Aber das ist rein zweckgebunden. Also nicht, dass du auf den Gedanken kommst, das Geld dann wieder zu versaufen. Und dann sagt er, auf jeden Fall werde ich mich daran halten und hoch und heilig verspreche ich, das Geld, was ich jetzt für diesen Sonderkredit kriege, das werde ich nur für das Haus verwenden. Nur für Investitionen an dem Haus. So. Dann geht er nach Hause zu seiner Frau und die betrachtet die Sache immer schon so ein bisschen misstrauisch. Ja, die sagt, das ist ja aber jetzt nicht so toll, was du die ganze Zeit machst mit deinen komischen Kreditkartenschulden, weiß ich, was es da nicht alles gibt. Also die steht ihm eher auf den Füßen und sagt, sorg mal dafür, dass du ein bisschen deine Finanzen in Ordnung bekommst. Aber der sagt dann, ich habe jetzt ein Sondervermögen bekommen. Weil die Frau ist natürlich ein bisschen misstrauisch. Ja. Sie wissen, in meinen Geschichten sind die Frauen meistens die Vernünftigeren, die bei sowas ein bisschen drauf achten. Ja. Wer meine Bücher kennt, der weiß, dass das häufiger so passiert. Also fragt die Frau, heißt das denn, dass du jetzt vielleicht eine von deinen Ideen als Patent angemeldet hast und das lizenziert hast? Hast du dafür Geld bekommen? Und dann sagt ihr Mann, nee, also das mit dem Patent, das läuft noch. Da muss ich noch mit ein paar Kumpels häufiger drüber diskutieren, bis das richtig ist. Und sagt sie, okay. hast du vielleicht geerbt oder im Lotto gewonnen oder sowas? Und sagt er, nee, das war es auch nicht. Dann sagt sie, ja, wo kommt denn das Geld jetzt eigentlich her, dein Sondervermögen? Und dann sagt er, ja, das ist ein Kredit von der Bank. Und dann haben wir mal gleich die erste Lehre, bei der ich Sie bitte, darauf zu achten. Fallen Sie nicht auf diesen sprachlichen Trick rein. Das, worüber wir hier sprechen, ist kein Vermögen. Das sind Schulden, das ist ein Kredit. Wir haben es hier mit einem Sonderkredit zu tun. Und zwar im echten Leben mit einem verdammt hohen. Okay, also das ist mal die erste Lehre. Das heißt also, die Ehefrau muss jetzt also sozusagen verbittert zur Kenntnis nehmen, dass sein Mann, dass ihr Mann wieder mal gelogen hat und etwas als Vermögen deklariert hat, wo er in Wahrheit nur noch weitere Schulden aufgenommen hat. Aber okay, ist ja jetzt ein anderes Konto, wo das drauf ist mit diesen Schulden. Jetzt geht der nächste Wasserhahn kaputt. Der Mann guckt drauf und sagt, das ist ja spitze, ich habe jetzt ein Sondervermögen für diese Fälle. Das ist ja nun ganz klar eine Reparatur an dem Haus. Also werde ich jetzt den Wasserhahn reparieren lassen. Ich kann dafür auch endlich einen Handwerker rufen, das zu machen. Brauche ich nicht mehr selber zu machen. Ja, also ruft den Handwerker. Und das bezahlt er mit diesem neuen Bankkonto. Und damit lässt er den Wasserhahn reparieren. Normalerweise hätte er das mit seinem weit überzogenen Girokonto machen müssen. Das muss er jetzt auf einmal nicht mehr. Das heißt also, er kann jetzt einfach sich hinstellen, kann sagen, ha, das ist doch unter meiner Würde, solche Arbeiten zu machen, die gebe ich natürlich raus und dass es jetzt das Zehnfache kostet, wie wenn ich mich selber einen halben Tag hinstelle, naja, sei es drum, die Sache ist schon in Ordnung. Ja, also damit hat er seinen freien Sonntag und an dem freien Sonntag macht er, was er jetzt mit den frei gewordenen Mitteln auf seinem Kreditkartenkonto tun kann, nämlich er schmeißt eine Lokalrunde für seine Kumpels. Ja, er hat jetzt entsprechenden Freiraum. In gleichen zwei verschiedenen Dimensionen. Und sein Kreditkartenkonto war jetzt durch den Wasserhahn weniger stark ins Minus gekommen, als es normalerweise gekommen wäre. Das Geld wird jetzt natürlich durch die nächste Lokalrunde versoffen. Seine Frau stellt ihn natürlich zur Rede. Die sagt, sag mal, hast du mir nicht versprochen, dass du das Geld nicht wieder durch den Schornstein durchjagst und mit deinen Kumpels da irgendwie saufen gehst? Hast du mir nicht versprochen, dass das nur rein für Investitionen verwendet werden soll? Und dann sagt er, wieso? Wir haben doch gesagt, das soll fürs Haus verwendet werden. Guck doch mal an, das ist doch alles fürs Haus verwendet worden. Ist der Wasserhahn? Ja klar, das gehört doch zum Haus. Das ist vollkommen klar. Und es ist genau so, wie es zweckgebunden war, habe ich das auch verwendet. Tja, damit kann natürlich die Frau nicht so viel dagegen sagen. Formal juristisch ist das natürlich jetzt so. Ja, also formal juristisch hat er alles vollkommen richtig gemacht und er hat die Mittel genau so verwendet, wie er sie verwenden soll. Nämlich er hat das von dem Konto abgebucht. Aber es gibt natürlich Verdrängungseffekte. Weil er jetzt an der anderen Stelle aus seinem Haushalt diese Mittel nicht verwendet hat, werden dort eben die Mittel frei, die im anderen Fall nicht frei geworden wären. Und deshalb ist die einzige vernünftige Messmethode, die man hier anwenden kann, um so etwas zu machen, dass man sich anguckt, gibt es eine Zusätzlichkeit der Investitionen. Also werden die bisherigen Investitionen einfach genauso ausgeführt, wie sie eben bisher auch ausgeführt wurden, aber aus einer anderen Quelle, dann ist das auf jeden Fall eine Zweckentfremdung, weil diese anderen Mittel jetzt für was anderes übrig bleiben. Die Idee dahinter ist, hinter diesen Sonderschulden, dass damit eben solche Reparaturen übernommen werden können, die bisher in der Vergangenheit nicht übernommen werden konnten, weil wir schon an diese Restriktion angestoßen sind, dass alle Konten überzogen sind. Also das undichte Dach, das sollte damit bezahlt werden. Nicht die kaputte Waschmaschine oder Spülmaschine oder weiß ich was, ein Fensterkit, der erledigt werden muss oder so etwas, sondern nein, das gehört in den normalen Haushalt rein, auf sein normales Girokonto. Und wenn das umgeschichtet wird, dann führt das eben einfach nur dazu, dass wir tatsächlich eine falsche Verwendung der Mittel haben. Natürlich nicht juristisch. Also formal juristisch ist alles in Ordnung und er kann seiner Frau und der Bank sagen, ich habe ja alles vollkommen richtig gemacht. Er hat sogar noch ein besseres Argument. Er sagt nämlich, das Ganze muss ja erst anlaufen. Guckt doch mal alle her. Natürlich sind das Projekte, die ich in der Vergangenheit aus dem anderen Konto bezahlt hätte. Aber das sind ja die einzigen Projekte, die jetzt da sind. Und wir wollen doch, dass unser neuer toller Fonds, unser neuer Kredit, dass der angezapft wird. Das wollen wir doch alle. Und wir wollen doch auch alle, dass da nur vernünftige Projekte mitgemacht werden. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach Hals über Kopf irgendwelche anderen Projekte machen, sondern wir müssen die nehmen, die gerade da sind. Und da das die sind, die aber vorher aus den Haushaltsmitteln bezahlt worden wären, sind das jetzt eben die einzigen, die da sind. Und damit haben wir zwar eine Verdrängung von 95% oder in meinem Beispiel sogar von 100%, aber das ist doch völlig in Ordnung. Was sollen wir denn anderes machen? Und dann schiebt man noch eins nach und sagt, aber keine Sorge, bald wird diese entsprechende Zweckentfremdungsquote bestimmt auf 60% fallen und wartet man noch ein bisschen, dann fällt die bestimmt auf 30%. Das ist doch alles gar nicht so schlimm, oder? Und ich meine, das sind Argumente, die tatsächlich verwendet werden. Also das denke ich mir nicht gerade aus, sondern das sind Argumente, die dummerweise nicht bei irgendeinem Lebemann, sondern bei uns im Staat, im echten Leben, in der echten Politik verwendet werden. Die sagen tatsächlich, aber wenn das auf 30% fällt, Zweckentfremdungsquote, das ist doch okay, oder? Also da stelle ich mir einfach mal nur vor, man geht zum Finanzamt und sagt, naja, wir haben hier bestimmte Mittel gehabt, die eigentlich für den Betrieb vorgesehen worden waren, aber ich habe die einfach mal so ein bisschen zweckentfremdet. Was würde das Finanzamt dazu wohl sagen? Und die Antwort der Leute, die das hier uns verteidigen, die sagen, ja, haha, das wäre ja auch juristisch nicht in Ordnung. Aber hier sind die Verträge ja genau so formuliert, dass, obwohl es eine Zweckentfremdung ist, es juristisch in Ordnung ist. Und deshalb darf natürlich an dieser Stelle keiner bestraft werden oder überhaupt auch nur schlecht angeguckt werden. Was passiert eigentlich, wenn wir das Ganze ein paar Jahre extrapolieren? Da kommen wir mal zurück zu unserem Lebemann, der mit dem überzogenen Kreditkartenkonto. Was passiert eigentlich, wenn wir das extrapolieren und es einfach irgendwann mal nicht mehr wegzudenken ist? Also irgendwann mal ist es einfach so offensichtlich, dass hier zweckentfremdet wurde und dass die Schulden wieder irgendwie für was anderes verwendet wurden und dass außerdem ineffiziente Projekte gekommen sind und so weiter und so weiter. Was passiert dann eigentlich? Nein, dann wird die Argumentation ein bisschen geändert. Die Argumentation wird dann lauten, naja, okay, das stimmt schon, ich habe jetzt die kaputte Waschmaschine damit bezahlt, aber hey, die gehört doch auch mit zum Haus dazu. Und ja, es stimmt schon, die Luxuswohnung unseres Sohnes, die habe ich damit auch bezahlt. Aber der studiert ja auch und er studiert sogar Bauingenieurwesen. Und dann wird er bestimmt in der Zukunft in der Lage sein, das Dach, was immer noch kaputt ist, viel billiger zu reparieren, als wir es im anderen Fall bekommen hätten. Das heißt also mit anderen Worten, eigentlich ist das, wovon wir sprechen, doch auch eine Investition in das Haus. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen zeitverzögert. Aber vom Prinzip her handelt es sich doch weiterhin auch bei der Luxuswohnung des Sohnes und bei der Waschmaschine um Investitionen ins Haus. Also ist doch klar, dass es auch aus diesem Konto bezahlt werden muss. Okay, die Ehefrau findet das natürlich alles nicht so richtig toll. Und irgendwann mal geht sie einfach zu den Kumpels hin und sagt, passt mal auf, liebe Kumpels meines Mannes, euer Job ist doch eigentlich, als gut meinende Kumpels drauf zu gucken auf eine solche Situation und ihn darauf hinzuweisen, dass er hier gerade etwas ganz elementar falsch macht. Dass er etwas macht, was ihm selber schadet und in dem Fall dummerweise eben der ganzen Familie schadet. Warum tut ihr eigentlich nichts? Warum guckt ihr da einfach nur zu? Warum haltet ihr nicht diesen verschwendungssüchtigen Ehemann wenigstens durch Ratschläge und durch öffentliches Anprangern davon ab, solche Sachen zu machen? Und dann sagen die, wieso? Wieso? Der Ehemann hat doch tolle Argumente. Also und diese Zusätzlichkeit, mit der die Ehefrau hier mal argumentiert, die kann man doch sowieso nicht so richtig messen. Das sind doch alles nur fiktive Größen. Ja, juristisch ist doch alles völlig in Ordnung und das ist das, woraus es ankommt. Und dass da zwischendurch noch so ein paar Verdrängungseffekte stattfinden, naja, die sind so schwer messbar, da hat sich bestimmt bloß irgendeiner völlig krank gerechnet. Das ist gar nicht so. Wir müssen hier die Frage stellen, warum machen die Kumpels bei sowas eigentlich mit? Warum decken die das? Und da gibt es natürlich mehrere Gründe, die hier auch relativ offensichtlich sind. Nämlich eine der Gründe kann sein, vielleicht sind die Kumpels selber auch so verschwendungssüchtig. Vielleicht halten die das für richtig. Vielleicht finden die das toll, dass da einer lauter solche Sachen macht. Und dafür spricht weiterhin, dass der, wenn er Lokalrunden schmeißt, die normalerweise diejenigen sind, die das Freibier kriegen. Und wenn der Kneipenwirt vielleicht auch zu seinen Kumpels gehört, der freut sich besonders darüber. Der sagt, mir doch egal, ob der den Kredit für sein Haus für irgendwelche Biere ausgibt, von denen er selber verdient. Und auf die Art und Weise sind die ganzen Kumpels mit im Boot. Die sagen, ja, wir leben genauso, das ist eigentlich toll, dann sind wir auch nicht so alleine, dann haben wir nicht so einen Typen, der irgendwie mal so raussticht wie so ein Klassenstreber oder sowas, ja. Sondern wir leben halt alle so. Wir profitieren davon, das ist ja auch ein ganz netter Nebeneffekt. Und außerdem sind wir ja jetzt alle in dem elitären Club drin, die zu diesem tollen Typen immer hingehen dürfen, wenn der seine Lokalrunden schmeißt. Und das scheint mir ein wichtiges Argument zu sein. Und das führt zu etwas, wofür es auch einen Fachausdruck gibt, nämlich strategische Ignoranz. Das heißt also, hier wird ganz bewusst gewählt, dass man sich dumm stellt. Also man sagt, das ist alles überhaupt gar nicht so. Das kann so offen auf dem Tisch liegen, wie es überhaupt nur will. Also diese Zweckentfremdung, die ökonomische Zweckentfremdung. Man sagt, juristisch ist das ja nicht so und da gibt es Zeiteffekte und Mengeneffekte und weiß ich was nicht alles für Effekte. Und damit redet man sich raus, wohl wissend, dass es natürlich ein Herausreden ist. Gehen wir die ganze Sache mal weiter. Irgendwann mal wird das so schlimm, dass man auch mit dieser Argumentation nicht mehr durchkommt. Was sagen die Kumpels dann? Und das ist etwas, das sind jetzt unsere, in dem Beispiel sind die Kumpels jetzt hier am Ende, aber es gibt etwas in der, sozusagen außerhalb dieser Kumpelwelt, gibt es noch einen ganz tollen anderen Trick, den man anwenden kann und der auch regelmäßig angewandt wird. Nämlich, die sagen, ja, das, was wir bisher erlebt haben und diese Argumentation, die der Prof. Rieck hier gerade bringt, Das ist ja eine, die bezieht sich nur auf den Spezialfall von irgendwelchen einzelnen Familien. Das gilt ja gar nicht für den Staat. Das ist die beste Argumentation, die man überhaupt haben kann, dass es dort heißt, ja beim Staat, da ist das komplett anders. Das stimmt schon, wenn das eine Familie so machen würde, wenn das ein Ehemann unzuverlässiger so tun würde, dann wäre das schlimm, aber nicht beim Staat. Und das ist natürlich eine Argumentation, bei der die Haare zu Berge stehen können. Und es reicht auch ein ganz kleines bisschen drüber nachdenken, um zu wissen, dass das falsch sein muss. Es muss nämlich deshalb falsch sein, weil alle Mittel nur ein einziges Mal verkonsumiert werden können. Bei Investitionen ist das anders. Also wenn der Staat investiert, dann kann es durchaus sein, dass es in der Zukunft zu mehr Einnahmen führt und zu mehr Volkseinkommen, wie das immer so schön heißt in der Volkswirtschaft. Und das am Ende dazu führt, dass dadurch tatsächlich alle reicher werden. Das kann schon sein. Aber wenn es verkonsumiert ist, dann ist es halt verkonsumiert. Und da gibt es jetzt natürlich tolle Modelle und Politiker lieben solche Modelle, ist klar. Ja, aber die sind vom Prinzip her, sind die immer so aufgebaut, dass also haufenweise wüstester Gleichungen dastehen. Viele ökonometrische Modelle, viel geschätzt, viel gemessen und weiß ich was nicht alles. Und am Ende kommt immer raus, ja, beim Staat ist das irgendwie trotzdem ganz anders. Und sorry, das ist einfach Blödsinn. Es ist beim Staat überhaupt nicht anders, sondern wir müssen darauf achten, ist das, was staatlich ausgegeben wird an Geld, ist das etwas, was in Investitionen reinfließt? Wenn ja, dann kann das tatsächlich gut sein, dafür Schulden aufzunehmen. Wenn nein, nein, sorry, dann ist es ganz einfach Kumpelwirtschaft. Und da helfen auch die ganzen schwierigen ökonometrischen Modelle und tollen, weiß ich, nicht parametrischen Schätzmethoden und nicht lineare Gleichungen, die helfen da überhaupt nicht weiter an solchen Sachen. Okay, wie auch immer, das ist aber, glaube ich, ein Thema für zukünftige Videos, kann ich vielleicht nochmal an einer anderen Stelle drauf eingehen. Wenn Sie das sehen wollen, dann haben Sie jetzt natürlich die große Chance, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie nicht schon längst dabei sind. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns ja wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.